Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der Historiker und jüdische Publizist Michael Wolfson ergreift in politischen, historischen, religiösen Debatten gern das Wort. Er war Professor für neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. Sein Augenmerk liegt auf deutsch-israelischen Beziehungen, Geschichte, Gegenwart des Judentums. Der Titel seines neuen Buches überrascht da kaum und erhebt doch den Anspruch, anders zu sein. Denn es heißt, eine andere jüdische Weltgeschichte. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Seit 1948 gibt es eine Alternative für das jüdische Volk, nämlich Eretz Israel oder Diaspora. Leitender Gedanke ist, wenn ich das richtig lese, dass es sich um eine bedrohte Existenz, eine Existenz auf Widerruf nach wie vor handelt, die zu Anpassungen und Überlebensstrategien geführt hat?
Also ein ganz eindeutiges Ja. Existenz auf Widerruf, das bedeutet zum einen eine schrecklich lange Leidensgeschichte des jüdischen Volkes, 3000 Jahre mit wenigen Ausnahmen der Nichtverfolgung. Aber auf der anderen Seite, und das ist die Dialektik oder die Mehrschichtigkeit auch in Bezug auf die Wertung des Antisemitismus oder der Judenverfolgung, diese Judenverfolgungen, so entsetzlich und häufig sie gewesen sind, haben den Überlebenswillen und die Überlebensfähigkeit der jüdischen Gemeinschaften immer wieder gestärkt. Das gilt sowohl für die Diaspora als auch, und so viel Prognose wage ich als Historiker, auch für den Staat Israel.
Jetzt gehören zur Ironie vielleicht zwei Dinge. Erstens, der Gedanke ist nicht ganz neu, aber wird beispielsweise auch von Barbara Honigmann ganz gern schon mal gesagt, der Antisemitismus ist ein Problem der Antisemiten und nicht der Juden. Zweitens, Sie ecken gerne mit Formulierungen an, dass Sie etwa von den jüdischen Genen sprechen. Was meinen Sie damit? Ich hoffe doch sehr im übertragenen Sinne, oder?
Also zunächst einmal, was den Antisemitismus als Problem der Nichtjuden betrifft, das ist nur die eine Seite. Denn es betrifft und trifft auch die Juden, und zwar eben existenziell. Denn Leben oder Nichtleben ist eine existenzielle Entscheidung. Und insofern ist der Antisemitismus eine empirisch-historisch tödliche Gefahr für das Judentum gewesen und geblieben, wobei man zwei Großformen des Antisemitismus unterscheiden muss. Zum einen den diskriminatorischen Antisemitismus, das ist, was man im Jiddischen nennt, der in Anführungszeichen gute alte Risches, also im Grunde genommen Vorurteile, ja, die sind nicht schön, aber die sind nicht tödlich. Oder dann eben die zweite Variante, den liquidatorischen, also den mörderischen Antisemitismus. Zu den Genen. Das ist in Deutschland natürlich ein heikles Thema, aber die Medizingenetik, und um die geht es, die zeigt ganz eindeutig, dass es in den verschiedensten Bevölkerungsgruppen der Menschheit genetische Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten gibt. Und warum beschäftigt sich die Medizingenetik damit? Weil man daraus diagnostische Ergebnisse bekommt und aus der Diagnose die notwendige, richtige, also die Therapie einleiten kann. Das ist die Geschichte, die in Bezug auf diese Überschrift der jüdischen Gene zu sehen ist und hat nichts mit dem rassistischen Herrenmenschentum der Nationalsozialisten oder anderer Rassisten zu tun. Das klärt außerdem die Begrifflichkeit dessen, was immer in Bezug auf das Volk Israel, hebräisch Am Israel, gesagt wird. Ja, es gibt eben genetische Gemeinsamkeiten innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Und diese sind ähnlicher zwischen, sagen wir mal, den heutigen Todfeinden, Juden-Israelis und Palästinensern, als zwischen den Juden und Skandinaviern. Also insofern spielt da diese Ebene eine Rolle. Aber wie gesagt, das hat überhaupt nichts mit Rassismus zu tun.
Ich weiß, dass Sie vom vergangenen Jahr, dem sogenannten Festjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, nicht so viel gehalten haben oder sagen wir mal so, sehr skeptisch waren, sinngemäß gesagt haben, Judenliebe war das nie, man brauchte sie immer. Fest steht aber, es gab zentral, auch im Mittelalter, in der größten Stadt des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, etwa in Köln, immer ein Vicus Judaicus, also ein umfasstes Gebiet, ein städtisches Gebiet in Köln, in Mainz, in Speyer, in Worms. Das heißt, es gab immer schon auch intensive Alltagskontakte zu Juden.
Ja, aber natürlich. Und gerade weil Sie die antiken und die mittelalterlichen Städte erwähnen, wo waren denn die Judengassen oder die Judenviertel? Doch in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums. Und wenn man mit den Leuten zusammenkommt, erst recht im Stadtzentrum, gibt es Kommunikation, dann gibt es in der Kommunikation bekanntlich Triebe. Manchmal sind die gewalttätig, aber dann gibt es neben den gewalttätigen Trieben auch Lieben. Und auch das ist hier der Punkt, womit man mit DNA-Analysen nachweisen kann und nachgewiesen hat, dass es diese Gemeinsamkeiten gegeben hat. Also dass beispielsweise die deutschen Juden eine durchaus auch genetische größere Nähe haben zu Deutschen als zu, sagen wir mal im Bild jetzt gesprochen, Eskimos. Und also die Stadtgeografie, die Biologie, die Genetik und die Geschichte, die Kulturgeschichte, die zeigen, dass es eben diese Gemeinsamkeiten auch gegeben hat. Aber das Stichwort, das Sie auch gegeben haben jetzt, Toleranz, ja, die gab es, aber die Toleranz war in der Regel funktional und ökonomisch. Solange man die Juden gebraucht hat, hat man sie akzeptiert. Wer hat sie gebraucht? Meistens die Obrigkeit. Daher schützte die Obrigkeit die Juden gegen den massiven Antijudaismus der Unterschichten, der aber diese Schutzfunktion dann aufgegeben hat, wenn es für die Oberschichten durch die Unterschichten jeweils kritisch wurde. Und dann haben die Juden ihre Arbeit getan, mussten gehen, wurden vertrieben oder eben auch geschlachtet.
Michael Wolfson, Sie sind Historiker und spitzzüngiger Autor. Ich habe aus Ihrem Buch unter anderem gelernt, dass bis etwa 1880 über 80% der jüdischen Bevölkerung in Europa lebten. Heute sind das weniger als 10%.
Richtig, dafür gibt es ein entscheidendes Stichwort, das jeder Deutsche kennt, nämlich Holocaust, weil ja die 6-millionenfache Judenvernichtung vor allem das europäische Judentum betraf. Dann durch den Zionismus und die Gründung des Staates Israel eine Auswanderungsbewegung stattgefunden hat. Und hinzu kommt, das sehen wir jetzt, dass der wieder gestiegene sowohl verbale Antisemitismus als auch der existenzielle, also der liquidatorische, denken Sie an die Judenmorde durch Islamisten in Frankreich, eine ziemlich starke Auswanderungswelle aus Europa begonnen hat und auch sich fortsetzen wird. Daher ist es keine gewagte Prognose zu sagen, dass man das Ende des europäischen Judentums vorhersagen kann. Legen Sie mich nicht auf eine Jahreszahl fest, aber historisch ist das sozusagen irreversibel.
Wir sprechen am Ostermontag. Christen glauben an den gekreuzigten König der Juden und auferstandenen Gottessohn. Die kulturtreibende Kraft darin ist gar nicht zu unterschätzen. Also der Monotheismus, der schaffte die vielen Götter ab, die vielen Opfer, setzte auf Menschlichkeit, Empathie, Bildung, Schriftgelehrsamkeit als pazifizierende, kulturtreibende Kräfte. Wir sollten uns, wenn ich Ihr Buch lese, vielleicht auch daran erinnern, ans berühmte Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Achad. Also dein Gott ist einzig, höre auf ihn.
Ja, das ist aber zugleich ein Befehl, nämlich höre, Klammer auf, weil du nicht hörst. Und wenn du nicht hörst, wird es dir nicht gut gehen. Das ist die erste Antwort, die ich darauf gebe. Und zweitens müsste man eben auch den sowohl christlichen als auch den jüdischen Monotheismus durchaus kritisch hinterfragen. Ich versuche das ja auch in dem Abschnitt über Geschichte und Theologie darzustellen. Dieser Monotheismus hat sich erst einmal historisch entwickelt. Er ist nicht vom Himmel gefallen, ist übrigens keine jüdische Erfindung, sondern eine altägyptische Erfindung gewesen und ist im Grunde genommen mehrdimensional geblieben. Und es gibt durchaus auch erkennbar Ähnlichkeiten zwischen dem Begriff der christlichen Trinität, also der heiligen Dreieinigkeit, die aus jüdisch-orthodoxer Sicht sozusagen auch gesehen wird als eine Form des Polytheismus. Aber umgekehrt gilt es auch, dass man das im Judentum feststellen kann. Also das mit dem Monotheismus wird mehr behauptet, als es beweisbar ist. Und das ist historisch gesehen eine sehr wackelige Angelegenheit.
Während Sie sprechen, fällt mir ein, dass ein gewisser Theodor Heuss, glaube ich, war, der sagte, unsere Kultur fußt auf drei Hügeln, der Akropolis, also der griechischen Wissenschaft, dem Kapitol, dem römischen Recht und auf Golgatha, dem Ort der Kreuzigung und der Menschlichkeit. Liegt in dem, was wir bis hierhin besprochen haben, nicht auch ein Befreiungselement, nämlich die Entmachtung von der Tempelaristokratie führt zur Emanzipationsbewegung. Ich glaube, Sie sprechen sogar von jüdischer Bourgeoisie.
Ja, genau. Also da muss man aber auch Jesus von Nazareth in diese jüdische Bourgeoisie der Antike einordnen. Jesus von Nazareth, der theologisch und soziologisch ganz eindeutig den Pharisäern zugehörte und zur Entmachtung der jüdischen Aristokratie, der Tempelaristokratie geführt hat. Das ist ganz eindeutig. Aber dieses wunderschöne Zitat von Heuss, es ist wirklich schön, weil es eben diese Gemeinsamkeiten betont. Ich vermisse da die altägyptischen Einflüsse, ich vermisse da die altmesopotamischen Einflüsse und ohne die ist das antike Judentum eben nicht denkbar und ohne das antike Judentum nicht das Christentum und ohne Judentum und Christentum nicht der Islam.
Ob Sie es mir glauben oder nicht, die letzte Frage handelt genau davon, nämlich zwischen Ägypten und Mesopotamien ging es den Juden gar nicht so schlecht, habe ich aus Ihrem Buch gelernt.
Ja, richtig. Und wenn die biblische Geschichte ist ja nicht Historie, sondern es ist eine Geschichte, a Story und nicht History. Was damit gesagt wird, ist Folgendes. Und das ist historisch dann richtig. Nämlich, es gibt A, die Einflüsse aus Mesopotamien. Von wo kommt nämlich Stammvater Abraham? Eben aus Mesopotamien. Und das zweite biblische Zugeständnis, die jüdische Kultur fußt auch auf der ägyptischen, der altägyptischen. Moses zum Beispiel ist ein ägyptischer Name. Über diesen Zusammenhang Altägypten und Judentum hat der Heidelberger Jan Assmann ein wunderbares Buch geschrieben, dann viele Bücher. Also kurzum, das muss erweitert werden. Es ist auch das Judentum zwar sehr alt, aber es gibt noch ältere Traditionen, auf denen wir in der okzidentalen und auch orientalischen Welt sehr stark fußen.
Sagt Michael Wolfsohn, er hat eine andere jüdische Weltgeschichte verfasst.